24 Brothers of People.
And now in season 16. Presented by KSV. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 16 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by KSV, Kreditschutzverband von 1870. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein erster Gast in Season 16 ist Hannes Frech, CFO des KSV und damit ein Vorstand des Season Presenters, was mich sehr freut. Lieber Hannes, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Hallo Christian.
Servus. Legen wir los, der Ricardo, dein Vorstandskollege von der KSV Holding, war schon bei mir im Podcast. Jetzt du, ich weiß aus dem Vorgespräch, ganz, ganz, ganz spannende Sachen. Zunächst danke fürs Season Sponsoring, aber ich beginne mit den Stichworten Brasilien, Germanistik, Philosophie. Ein schöner Einstieg, glaube ich, oder?
Ja, danke. Ja, also durch den Beruf meines Vaters, der ein klassischer Expat war, habe ich meine Jugendjahre in Brasilien verbracht. Also in Summe waren es 4,5 Jahre. Und bin zuerst in eine amerikanische und dann in eine deutsche Schule gegangen, habe in Deutschland deutsches Abitur, also in Brasilien deutsches Abitur gemacht und wollte eigentlich in Deutschland, am liebsten in Heidelberg, Germanistik und Philosophie studieren. Ja. Mein Vater hat gesagt, wovon ich leben will, ob ich Lehrer werden will. Ich sage, na, Lehrer will ich nicht werden. Wenn, dann eher Journalist oder Schriftsteller, hat er gemeint, das ist ein brotloser Beruf.
Ein Goethe oder sowas halt.
Ja, ja, na, das, also von diesem Talent war er scheinbar nicht überzeugt und hat gemeint, nein, es wäre gescheit, ich würde was Gescheites studieren und ich möge doch auf die Wirtschaftsuniversität gehen. Hat mir eigentlich, kann man gedacht, naja, was auch immer das dort sein soll. Mein Vater hat von seinem Freund ein Vorlesungsverzeichnis und einen Studienführer kommen lassen nach Brasilien und ich habe mir das so durchgelesen. Und da haben wir gedacht, ich fange damit nichts an, Marketing, allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Kostenrechnung, Buchhaltung, was auch immer das wieder ist. Und dann lese ich so durch Management, denke ich mal, das wäre was, anschaffen. Ja, das gefällt mir. Ich war dann auch letztendlich in der letzten Klasse auch Klassensprecher, also habe ich sozusagen eine gewisse Affinität zu dem Thema Management und Führung gehabt. Und mein Vater hat recht behalten, das Studium hat mir viel Spaß gemacht. Und ja, es war, glaube ich, eine auch gute Entscheidung, die ich nie bereut habe.
Wunderbar. Wir machen weiter mit Plansee. Da spielt auch eine spannende Rolle. Die Trainee-Phase dort, habe ich auch was Tolles gehört im Vorgespräch.
Ja, also ich habe Studienfreunde gehabt, die auf der Technik studiert haben und die bezahlte Diplomarbeit hatten. Ja, also der eine von Audi über irgendwelche Fünfzylinder-Schwingungen, der andere bei Voith irgendwelche Turbinenschaufeln. Ich bin zu meinem Assistenten, bei dem ich studiert habe, mein Seminar gemacht habe, mein hauptsächliches. Und habe gesagt, du, ich würde gern für eine angewandte Arbeit schreiben. Und da war ich dafür noch ein Geld krieg, war es nur gescheiter. Also ich mag nicht in der Bibliothek verstauben. Damals war ja die Recherche wirklich noch physisch in Büchern und Zeitschriften.
Und es gab auch unglaublich viel Staub damals, ne?
Genau. Aber vor allem, es gab kein Internet. Ja. Und dann drückt er mir eine Visitkarte des Plans hier F&E-Vorstandes in die Hand und sagt, schreib den an, der war da, ein total tolles Unternehmen. Ich habe das auch gemacht und da habe ich gesagt, wer ich bin, was ich gerne machen würde oder wo ich mich auskenne oder wo ich glaube, mich auszukennen damals. Und so, dann hörte ich einmal lange nichts. Parallel dazu habe ich dann plötzlich vom Professor Clement, Institut für Volkswirtschaftslehre, eine Anfrage gehabt, ob ich nicht für die industriellen Vereinigungen eine Diplomarbeit machen möchte zum Thema Lebensnettoeinkommen in Abhängigkeit von der Ausbildung. Und ich habe mich darüber gemacht und gesagt, ich mache mal so ein Konzept für mich. Wie könnte das ausschauen? Und bin aber dann drauf gekommen, das wäre eigentlich eine Habilitation. Also das wäre ein Riesenmonster. Wenn, dann könnte ich im Rahmen einer Diplomarbeit nur ein Konzept machen, aber nicht ein Ergebnis liefern. Und plötzlich kam dann ein Schreiben von Plansee, ja, sehr geehrter Herr Frech, wir haben folgende 10 Themen, die uns interessieren würden. Wir würden Ihnen monatlich ein Gehalt zahlen von, ich glaube, das war damals damals wirklich sensationell für einen Studenten 10.500 Schilling oder 11.000 Schilling, das war wirklich Wahnsinn, gut. Ja. Und würden ihnen die Hälfte, wir würden ihnen behilflich sein bei der Wohnungssuche und auch die Hälfte sogar noch sponsern von der Miete. Ich habe die industriellen Vereinigung gefragt, was zahlt ihr? Ja. Haben sie gesagt, nichts. Habe ich gesagt, danke. Und ich habe mein Auto gepackt und bin nach Reutte in Tirol gefahren und habe dort eine Diplomarbeit gemacht. Es war wirklich ganz, ganz toll. Und zur Präsentation wurde sogar Professor Eschenbach, mein geschätzter Professor für Unternehmensführung und Controlling von der WU, eingeladen. Also es wäre wirklich ganz, ganz tolle Sache. Also planen Sie, tolles Unternehmen, war eine gute Zeit.
Ich freue mich immer, wenn man sowas ansprechen kann. Und das war im Jahr 1989. Und 90 bis 92 sprechen wir über österreichische Industriegeschichte mit dem vielleicht ein bisschen sperrigen Kürzel SGB, VA Energie und Umwelttechnik. Aber lösen wir das auf. Viele werden sich erinnern können.
Ja, SGB steht für Simmering Graz Pauka, und VA für Voestalpine. Das war nach der Trennung von Simmering Graz Pauka in den Schienenverkehr und in den Energie- und Umwelttechnikbereich. Und da habe ich dann begonnen, nach dem Studium mich auf eine wirklich innovative Annonce im Institut für Unternehmensführung auf der WU, da stand drin, total environmental, ist kein Theaterstück, aber wir suchen Mitspieler.
Da ist wieder die Germanistik und Philosophie zurückgekommen.
Genau. Das hat sofort eine Seite zum Klingen gebracht bei mir und da haben wir gedacht, da bewerbe ich mich einfach. Ne? Und die haben gesucht, einen strategischen Controller und einen operativen Controller. Der strategische Controller war schon besetzt, haben wir gesagt, ma, passt, mache ich operatives Controlling und war super gute Zeit. Ja.
Spannend, spannend. Und das Strategische und der Operative müssen natürlich zusammenarbeiten, oder? Oder sind die irgendwo gegenseitig?
Nein, also wir haben da, also wie gesagt, es gab einen Person für strategisches Controlling und natürlich viele Operative für die Division und Bereiche etc. Und wir hatten das Operative, hat sich dann herausgestellt, war natürlich eindeutig das Schwergewicht. Ja. Also ich konnte auch extrem viel lernen. Und es war eine wirklich tolle Zeit. Und aus der Zeit war auch meine berufliche, entstand auch meine berufliche Vision. Mhm. Und zwar gab es da ein Karriereprogramm für Nachwuchsführungskräfte der ehemaligen verstaatlichten Industrie. Also die älteren Semester werden nur wissen, was die verstaatlichte Industrie war. Und da gab es sozusagen ein Hearing, wo man sich quasi qualifizieren musste und mein Chef hatte mich dafür angemeldet. Und da gab es drei Fragen und eine Frage lautete, wo wollen Sie mit 40 Jahren sein? Und ich habe für mich ein Bild vor Augen gehabt, nämlich so einen steilen Berg und rund um so eine Wendeltreppe, also hat wie eine Wendeltreppe so einen Weg hinauf und da rennt einer rauf und da oben steht Vorstand. Und ich habe gesagt, mit 40 will ich Finanzvorstand werden. Und dieses Bild, dass ich sage, ich will Finanzvorstand oder Vorstand werden, war immer präsent bei mir, auch wenn es nicht vordergründig war. Und das, seitdem habe ich eigentlich sehr konsequent meine Karriere aktiv verfolgt. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn man Karriere machen möchte, dass man ein Bild von seiner Karriere sehr frühzeitig entwirft und das sehr konsequent danach arbeitet. Und dann kam aber dieses Führungskräfteprogramm nicht zustande oder nicht sofort zustande wegen einer Fusion. Damals mit der Wagner Biro in Graz, mit dem Anlagenbau. Und da habe ich gemerkt, ich lerne nichts mehr. Also ich würde sozusagen more of the same machen. Und die Vision war ja für mich dann plötzlich manifestiert, sozusagen, ich will ja was weiterbringen. Und daher war für mich klar, mein nächster Job muss erste Führungserfahrung haben.
Und deswegen hast du gar nicht bis 40 gewartet, sondern sehr jung in Germany, about dein Einstieg in die Pharma und Healthcare gleich als CFO.
Nein, es war nicht CFO. Es war Financial Controller. Okay. Es gab schon einen CFO oben drüber. War ein Financial Controller in Österreich. Also in der, damals war Abbott, jetzt AbbVie, in der Tiefenbachgasse. Und ich war zuständig für die Legal Entity und Abbott International. Abbott International war damals Pharmaceutical und Hospital. Und auf der anderen Seite stand Abbott Diagnostics, die intern komplett andere Reporting-Strukturen hatten. Aber es gab die Legal Entity und ich war für die Legal Entity und Abbott International zuständig. Habe extrem viel gelernt. Ja, also amerikanischer Konzern, da lernt man wirklich was, wenn man sozusagen das Handwerkzeug, das Controlling und auch Organisation lernen möchte. Aber die Möglichkeit zum Gestalten in so einem, als kleines Rädchen in so einem Riesenkonzern, waren so überschaubar, dass ich gesagt habe, auf Dauer möchte ich schon was mehr gestalten, als nur umzusetzen und schauen, dass halt quasi, ich habe mich da immer gesehen, in einem großen Getriebe mit dem Ölkännchen, schauen, dass die Getriebezahnräder schön geschmiert werden, aber sozusagen neue Zahnräder zu ermöglichen, das war halt nicht drin und drum haben wir dann wieder neu orientiert.
Und dann ging es Richtung Osteuropa in einer spannenden Phase.
Ja, das war so, also in den Nachwendejahren einen deutschen Konzern für Maschinenbau, also Spritz- und Lackiertechnik, gab es so Consumer, dann gab es Gewerbe, hieß das, das war für Maler, Tischler, Schlosser und Industrie, so halbautomatische Lackier- und Spritzanlagen oder halbautomatische Anlagen. Und da waren wir zuständig für den Markt Österreich und Osteuropa. Und ich betreute die also für alle kaufmännischen Agenten, die nicht mit Vertrieb und Marketing zu tun hatten, den Standort Wien und den Standort Prag. Mhm. Also ich hatte einen Geschäftsführer in Prag, der den wir quasi managementmäßig mitbetreut haben, reportingmäßig, aber die Gesellschaft wurde nach Deutschland konsolidiert, das ist eine witzige Konstruktion. Und in der damaligen Zeit, das darf man, kann man heute nicht mehr vergleichen, wir hatten ja Kunden in Ost- und Mitteleuropa, also von Polen über Serbien, über Rumänien, über Bulgarien, damals war ja die EU nur weit weg, selbst für Österreich. Und da das Geld zu bekommen in einer harten Währung, ja, das war schon sehr, sehr abenteuerlich. Und es kam nicht selten ein unserer Kunde mit einem wirklichen Geldkoffer in verschiedensten Währungen, die wir dann auf die Bank getragen haben, um dann hier den OP-Ausgleich vorzunehmen. Wenn man heute mal auf eine Bank geht mit einem Gegenwert von, weiß ich nicht, 200.000 Euro, dann würde man wahrscheinlich verhaftet werden. Die Kurzwahl zur
Finanzmarktaufsicht, ja genau.
Ja. Ja. Herrlich. Aber das war damals nichts Ungewöhnliches, oder?
Ja, aber irgendwie spannend finde ich zuerst dieser US-Konzern, dann die CEE-Expansion in einer, sage ich mal, positiv gesehen wilden Phase und dann Humanis Klinikum.
Ja, also das Unternehmen, wo ich war, hat damals ziemliche wirtschaftliche Schwierigkeiten und ich habe gesagt, naja, eigentlich möchte ich mal ganz was anderes machen und da kam dann doch irgendwie so das, meine alte Germanistik-Leidenschaft hoch und hat gesagt, ich würde gern was mit Medien machen. Es gab damals den privaten Radiosender, es gab auch die Printmedien neu am Markt, es gab die neuen Telcos, die Mobilfunker. Und dann habe ich gedacht, eigentlich will ich was ganz was anderes machen und lese dann in der Zeitung, Krankenhaus in der Nähe von Wien sucht einen Verwaltungsdirektor. Mhm. Und aus einer leidvollen persönlichen Erfahrung eines Krankenhausaufenthaltes während meiner Studienzeit haben wir gedacht, denen kann man sicher noch viel beibringen. Also die sind sicher dankbar, wenn jemand mit einem betriebswirtschaftlichen Organisations-Know-how die Dinge da auf die Reihe. Und ich habe mich beworben aus Jux und Tollerei. Ich habe mich immer gern beworben, weil ich gerne Unternehmen und Menschen kennenlernen wollte. Es einfach spannend war, sich zu präsentieren, herauszuhören, was wollen die und so weiter. Und habe mich dann beworben und ich kam dann auch ins Assessment Center als einziger Nicht-Gesundheitsmensch. Ich hatte ja vom Gesundheitswesen, außer dass ich krank war mal, keine Ahnung.
Und gesund oder auch, dazwischen immer wieder.
und da gab's ein Schlüsselerlebnis. Es war ein Rollenspiel. Es war ein Rollenspiel, das von einem Headhunter begleitet wurde, wo sozusagen eine Dame des Headhunters die Rolle gespielt hatte. Und die Aufgabe lautete, sie ist auf einer Station, wurde Suchtgift fehlte Suchtgift und es gilt aufzuklären. Und die Stationsleitung ist eine Dame mit einem definierten Alter und so weiter. Mhm. Und es galt halt, ein Mitarbeitergespräch zu führen und weiterzukommen. Und ich habe dieses Mitarbeitergespräch, ich hab mir ein Bild gemacht. Ich sage immer wieder, wenn ich eine Situation habe, versuche ich immer eine Vorstellung zu haben, eine Hypothese. Was könnte die Ursache sein? Und nachdem mir der Lebenslauf von der Dame halt hervorgegeben war, dieser fiktiven, und war die für mich es naheliegend, dass ihr Sohn Drogen missbraucht. Und ich habe das dann sehr vorsichtig angeschnitten und sie hatte dann die Aufgabe, irgendwann einmal nachzugehen, wenn es dann der Druck zu stark war. Und ich hatte ihm nur 10 Minuten Zeit. Und in die 10 Minuten war ich der Einzige, der A, draufgekommen ist, was das Thema ist, B, eine Lösung gebracht hat. Und daraufhin hat das Assessorenteam gesagt,
den nehmen wir,
der kann mit Menschen umgehen. Ja. Und das Gesundheitswesen bringen wir ihm bei.
Ja. Und schnell im Kopf sein schadet eigentlich in Wahrheit auch nie. Ne?
Ich glaube, das ist mit Menschen umgehen und vor allem Menschen zu mögen, ja, zu sagen, ich gehe gern mit Menschen um. Ja. Es macht Spaß, mit Menschen umzugehen. Ist, glaube ich, eine der wichtigsten Voraussetzungen, um in der Führung erfolgreich zu sein.
Und nebenbei, da war es, glaube ich, von 1997 bis 2004 dort,
ja,
hast du als Finanzer irgendwie die Euro-Umstellung erspart, auch kein Fehler, ne?
Ja, also das war, damals mussten wir natürlich auch die Euro-Umstellungen machen, natürlich gab es ja, kein Wirtschaftsunternehmen war davon gefeit, aber es hat sich ja genauso wie der Y2K-Bug, also doch als irgendwie ein lösbares Problem
herausgestellt. Aber alles super gemanagt natürlich, ja. Ich bleibe noch in der Branche, weil du in der Branche geblieben bist. Wir gehen ins Burgenland. 10 spannende Jahre mit verschiedenen Themen rund um die Gesundheit und Begriffen wie Krages, Abkürzungen, Burgef und so weiter, psychosoziale Dienste, auch da ein paar eigene Worte. Beginnen wir mit Krages vielleicht.
Ja, ich wollte ja, also es war zuerst mit Korneuburg, dann war das Humanes Klinikum Korneuburg-Stockerau, die Fusion, das war die erste Fusion zwei öffentlicher Gemeindespitäler zu einer Anstalt öffentlichen Rechts. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt reicht's wirklich und geh weg. Und dann hat mich der Kollege aus dem Burgenland angesprochen und sagt, du, ich gehe an die MedUni Wien als Vizerektor, möchtest du nicht dich bewerben als Geschäftsführer der burgenländischen Krankenanstalten, sprich Krages? Habe ich gesagt, ja, warum nicht? Also was Alternatives hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht im Fokus. Habe gesagt, ich bewerbe mich. Und die wurde dann auch genommen. Und das Burgenland aufgrund der Kleine des Bundeslandes, die hatten halt 4 Landesspitäler, 3 Landespflegeheime. Dann gab es noch ein heilpädagogisches Zentrum. Dann gab es den burgenländischen Gesundheitsfonds, der in den Bundesländern normalerweise eine beamtete Struktur ist, ein Fonds.
Das ist der Burgef
gewesen. Der Burgef.
Ja.
Der wurde auch schon mal von meinen Vorgängern in Personalunion geführt. Das heißt, auf der einen Seite das strategische Burgef, Burgenländische Gesundheitsfonds, der für die Gesundheitsplanung zuständig ist, und gleichzeitig die Krages, die operative Landesgesellschaft. Da waren wir in Österreich einfach ein Unikat. Ja, hat aber den Vorteil gehabt, dass man sowohl die politisch-strategischen Komponenten kannte und dann auch in die Umsetzung musste. Das heißt, bei den Verhandlungen mit Bund, Länder, Sozialversicherungen habe ich immer den Vorteil gehabt, dass ich sage, ich muss das auch umsetzen und ich werde zu nur Dingen Ja sagen, die auch realistisch umsetzbar sind und nicht nur irgendwie abgehobene Fantasien sind. Und das war eigentlich wirklich eine sehr intensive, aber sehr spannende Zeit auch. Und der psychosoziale Dienst war einfach eine Beteiligung der burgenländischen Krankenanstalten. Und da war ich eine Zeit lang mit einem psychiatrischen Kollegen Geschäftsführer also kaufmännischer Geschäftsführer. Und ja, dann gab es auch noch eine Behindertenwerkstätte, wo ich auch noch Geschäftsführer war, eine Zeit lang. Geschäftsführer.
In dieser Phase ist ja die Krankenhauskollegin jetzt nicht bei dir, die Andrea Ktolsky, ist ja in die Politik gegangen. Auch einmal kurz überlegt, Gesundheitspolitik zu machen mit deinem Sammelsurium an Know-how, das du erworben hast?
Nein.
Nie.
Nie. Okay. Also die Politik hat mich nie gereizt. Es ist eine sehr undankbare Aufgabe.
Definitiv.
Und man muss froh sein, dass sich kompetente Menschen sich das noch antun teilweise.
Healthcare Consultant, bevor wir zum KSV kommen, Zwischenstation hast du gesagt.
Ja, also ich wurde damals eben vom Miteigentümer der Act Management Consulting, Günter Bauer, angesprochen, ob ich denn nicht ein bisschen ins Consulting gehen möchte, weil das Ende ja sich kommuniziert hatte. Da habe ich gesagt, ich werde mich nicht verlängern. Und ich habe dann aber gesehen, dass Beratungsgeschäft nicht wirklich meines ist. Also ich bin jemand, der gerne umsetzt, tut und die Dinge auch aktiv angreift. Und das reine Beraten, das liegt mir nicht.
Damit sind wir im Jahr 2015 und im nächsten Jahr feierst du 10 Jahre Vorstandsmitglied im KSV, im Kreditschutzverband von 1870. Reden wir kurz über den Wechsel dorthin noch und was machst du beim KSV?
Ja, also der Wechsel, das war ein Zufall. Ja. Mein Personalchef in der Krages hat mich angerufen und sagt, du Hannes, der KSV 1870 sucht einen Finanzvorstand. Wenn du willst, bewirb dich einfach, weil die Personalchefin ist eine ehemalige Kollegin aus meiner früheren Berufszeit. Oh, interessiert mich schon.
Wir haben geschenkt und getrunken nebenbei. Ja.
Weil der KSV auch ein Lieferant war in der Krages. Wir hatten unser Forderungsmanagement ausgelagert an den KSV und zwar sehr erfolgreich. Ja. Weil wir in der Vergangenheit wurde sehr viel ausgebucht und das sind eigentlich öffentliche Gelder, öffentliche Mittel. Und ich bin dann damals zur Politik gegangen und gesagt, wir sollten das professionell betreiben lassen, ohne dass das Land da irgendwie mit in die politische Verantwortung
quasi. Könnte uns um die Ohren fliegen
sonst. Genau, ne? Könnte uns um die Ohren fliegen. Ja. Und wie wäre es mit dem KSV? Ich habe eine Mitarbeiterin, die hatte einen Onkel beim KSV. Wir können das machen. Und die haben das wirklich gesagt, alles okay, gibt das dem KSV. Und die Höhe der Ausbuchungen hat sich drastisch reduziert. Also das heißt, super gelaufen, ohne Probleme und so weiter. Und dann ruft man meinen Freund und Kollege an, also ehemaliger Kollege, und sagt, du passt. Ich habe gesagt, da bewerbe ich mich. Und ich habe mich dann beworben. Und das war bei weitem nicht so ein komplexes Verfahren wie beim Ricardo. Es gab damals noch den alten Präsidenten und ich bin eigentlich von meinem Vorgänger gescreent worden und dann auch vom damaligen CEO gescreent worden und dann vom Präsidenten und den Vizepräsidenten. Aber das war jetzt nicht so ein formales Hearing und man hat mich genommen. Und das Interessante war ja so, von meiner ehemaligen Mitarbeiterin, der Onkel war mein Vorgänger.
Okay.
Und der hat mich begrüßt mit den Worten, wir sehen uns zwar zum ersten Mal, Herr Frech, aber ich weiß sehr viel von Ihnen. Weil seine Nichte war meine Juristin fürs Vergaberecht und wir haben extrem gut zusammengearbeitet und diese gute Zusammenarbeit und auch hier der Umgang, der respektvolle, hat dann dazu geführt, dass ich offensichtlich immer positiv erwähnt wurde.
Empfehlungen sind unterschätzt, die sind total wichtig.
Naja, also wie gesagt, ich hatte ja keine Ahnung, sie hat nur gemeint, ein Onkel arbeitet beim KSV. Aber und da, so kam ich dann letztendlich zum KSV und ich kannte den KSV ja schon von der Firma J. Wagner GmbH damals.
Das sind
Kreditlimit, Bonitätsauskünfte.
Das Lieferung war in auf offene Rechnung. Sehr wichtig. Ja,
also der KSV war für mich in meiner gesamten Berufslaufbahn immer quasi ein Thema und ein Fixstern am Himmel. Ne?
Jetzt holen wir da noch kurz rein. Den Ricardo haben wir beide schon mehrfach angesprochen. Ricardo José Viviral, er ist mit dir im Vorstand jetzt. Wer war vor ihm Vorstand, der damals ein Jahr mit dir Vorstand war? Noch?
Ja, das war der Herr Niedlig.
Genau. Der war eine Legende auch. Ne?
Der war mit mir noch eineinhalb Jahre Vorstand. Was für mich jetzt, sagen wir mal, gesagt, es war eine Zeit ein bisschen sozusagen des Interregnums, ja, weil er hat gesagt, was soll er noch Großartiges machen? Und für mich war es gut, weil ich konnte in die neue Branche gut hineinfinden. Ja. Man muss sich eins vorstellen, du bist ja sozusagen sehr sportaffin, wenn du das vergleichst, Radfahren und Skispringen sind beide Spitzensportler. Wenn du einen Radfahrer zum Skispringer machst,
Primus Roglic.
Genau. Und wenn ich sage, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen, ist beides, sage ich mal, unternehmerischer Spitzensport, aber doch sehr, sehr anders von der Branche her. Und daher war die Zeit, das ein halbes Jahr noch mit meinem Vorgänger gemeinsam zu haben und dann ein Jahr mit dem Vorgänger vom Ricardo, war eine gute Möglichkeit, wirklich sehr gut und tief in die Branche einzutauchen und das zu inhalieren nach in Summe 17 Jahren Gesundheitswesen.
Wunderbar. Und der Ricardo ist ja Spanier, irgendwie so halb Spanier. Und das heißt, ja. Du hast in Brasilien die Schule absolviert. Das heißt, ihr könntet's.
Ja, also nachdem ja seine Eltern sich ja in Brasilien kennengelernt haben, spricht er auch Portugiesisch. Also, und ich Spanisch auf der Uni gelernt habe. Also, theoretisch könnten wir in eine der beiden lateinischen Sprachen ausweichen, was wir natürlich der Höflichkeitshalber nicht machen.
Seit 2016 seid ihr Vorstandsduo. Sprech mal kurz über die Aufgabenverteilung. Was macht er, was machst du?
Also der Ricardo ist der Außenminister und ich bin der Innenminister. Alles was, er ist der Sprecher des Unternehmens, er vertritt das Unternehmen nach außen, er vertritt den Verein nach außen, alles, was Kunden, Märkte, Produkte, Services, Dienstleistungen betrifft, macht der Ricardo und ich mache den klassischen Innenminister und gerade HR teilen wir uns. Also da haben wir sozusagen die gemeinsame Verantwortung, also Ressortzuteilung, wobei der Ricardo mehr den strategischen Teil macht und ich mache den operativen Teil.
Und jetzt ein Sprung gleich ins Jahr 2024 und wie vor ein paar Monaten, mein Ricardo, schaue ich wieder auf eure Homepage und möchte ein paar aktuelle Themen mit dir durchgehen. Ins Auge sticht man gleich Forderungen an die Regierung. Lohnnebenkosten senken und Bürokratie-Wahnsinn eindämmen, das sind eure Worte. In deinen Worten kurz, warum ist das so ein Anliegen? Man hört es überall momentan.
Also man muss eines sagen, die Regulatorik, die seitens der EU gekommen ist in den letzten Jahren, DSGVO, für die Banken DORA, NIS 2 etc., Lieferkettengesetz und so weiter. Das sind Themen, wo Österreich dann immer wieder neigt, auch zum Goldplating. Also, und da setzt man dann nur ein bisschen was drauf und wir sind noch doch ein bisschen besser und schöner und so weiter. Und man muss sich eines denken, wir als KSV mit 34.000 Mitgliedern haben hauptsächlich die KMUs als unsere Mitglieder. Und das ist auch die Stütze der österreichischen Wirtschaft. Die KMUs sind die breite Stütze unserer Wirtschaft. Und die kommen einfach an die Grenzen oder über die Grenzen bezüglich der Regulatorik. Große Konzerne haben ganze ESG-Abteilungen. Ja? Aber selbst für uns als KSV ist ein ESG-Bericht, den wir jetzt einmal sozusagen einen Trial-Report gemacht haben für dieses Jahr, nicht so ganz einfach. Ja? Und bedarf natürlich entsprechender Ressourcen. Und wenn ich denke, dass viele Unternehmen viel, viel kleiner sind als wir, dass die besonders stöhnen darunter und immer mehr auch durch diese regulatorischen Vorgaben von Wettbewerb ausgeschlossen werden, weil sie dann einfach gar nicht mehr mitbieten können, weil sie gar kein Lieferant mehr sind und so weiter. Wobei, sagen wir es gibt natürlich auch sehr wohl sinnvolle, alles was IT und Datensicherheit betrifft, sind es natürlich sicher sinnvolle Regulatorien, die eigentlich jedes kleine Unternehmen auch beherzigen müsste, um hier bestehen zu können. Das, glaube ich, braucht man nicht diskutieren. Aber es gibt darüber hinaus Berichte und Reporting um des Reportings Willens. Und da muss man schon schauen, was ist wirklich notwendig. Das Zweite, die Lohnkosten, wenn ich die Lohnabschlüsse der letzten Jahre anschaue und das im Vergleich zur Wirtschaftsleistung der Republik und die Möglichkeiten hier als Exportland zu realisieren, dass das so nicht mehr weitergeht, ist mehr als verständlich. Ja, also wenn wir hier unserer Exportwirtschaft und unserer österreichischen Wirtschaft was Gutes tun wollen oder müssen, dann wäre eben hier eine Lohnnebenkostensenkung und eine Entbürokratisierung dringend angesagt. Und das beginnt ja nicht nur bei den ganzen Reportings, das beginnt bei den Genehmigungen, das beginnt bei den Gewerbeordnungen, das gehört die Gründungserleichterungen, also hier sollten so viele Dinge angegangen werden, aber leider ist halt in Österreich die Besitzstandswahrung und die Bewahrung des Status quo, das zu überwinden, schon scheinbar eine Herkulesaufgabe.
Auch Arbeit muss sich wieder lohnen, lese ich da mit eurer Stimme.
Absolut. Also, wie das gehen soll, mit 30 Stunden den Wohlstand zu erhalten, das kann ich mir nicht erklären. Das funktioniert nicht. Das heißt, es muss natürlich erstens einmal die Leistungsbereitschaft wieder gestärkt werden. Es muss auch der Sinn der Leistung wieder kommuniziert werden. Und das ist selbstverständlich natürlich, dass die arbeitenden Menschen auch wieder mehr im Börsel haben. Weil man sagt, es muss sich auch auszahlen. Und letztendlich ist das Thema Vollzeit versus Teilzeit. Ich glaube, die Anreize sind falsch gesetzt. Also ich verurteile niemanden, der sagt, ich möchte nur Teilzeit arbeiten. Aber die Anreize müssen so gesetzt sein, dass sich eigentlich eine Vollzeitarbeit mehr auszahlt als eine Teilzeitarbeit. Ja, und da rede ich jetzt nicht von jenen, die aufgrund Betreuungspflichten nicht anders können. Genau. Ja, aber das kann man in heutigen Zeiten der Digitalisierung und so weiter sicherlich auch ohne große Bürokratie lösen. Wenn ich sage, es ist ja klar, wer hat Betreuungspflichten, das kann man nachweisen und daher könnte man auch hier eine andere Lösung treffen. Aber wenn ich sage, wenn man nicht mehr will, also dann sollte letztendlich die Vollzeitarbeit sich mehr auszahlen als die Teilzeitarbeit steuerlich.
Momentan ist ja der Anreiz eher umgekehrt. Was ich noch finde auf der Homepage und sehr spannend finde, Private geben weniger Geld aus, zahlen aber vorbildlich. Das ist schön, wenn jemand wie ihr zu diesem Fazit kommt, dass die Moral eigentlich in Österreich da gut ist, was Zahlungen betrifft.
Also es ist, also man muss eins sagen, ich glaube, dass wir dann in europäischen Kontext auch in der Oberliga spielen in Österreich, was sozusagen die Zahlungsmoral betrifft. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Rückhalt für die Wirtschaft. Ja? Wenn ich weiß, dass meine Kundinnen und Kunden zahlen, dann bin ich auch bereit, hier auf offene Rechnung zu liefern. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, was auch sozusagen den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördert. Man sagt, man kann auch vertrauen, das hat ja auch was mit Vertrauen zu tun. Und dass die Menschen mehr sparen, ist in Anbetracht der unsicheren Zukunftslage und der allgemeinen wirtschaftlich-politischen Gemengelage nicht verwunderlich. Da man sagt, naja, wer weiß, wie es Zukunft ausschaut, ich lege mir lieber einen Notgroschen weg. Und daher ist ja vieles von den Geldern, die die Regierung ein bisschen mit der Gießkanne verteilt hat, in der Sparquote gelandet und nicht im Konsum. Das ist halt sozusagen auch ein Thema, das leider unsere Wirtschaft immer mehr spürt.
Und der Status quo, die Firmenpleiten steigen wieder. Wie hat sich das in der Zeitreihe, ist das jetzt, sie steigen wieder, ist gegenüber unmittelbar vorher gewesenen Perioden, wenn ich jetzt noch einen deutschen Satz rausbringe, aber im Langfristvergleich, ist das jetzt kritisch oder?
Also gemessen an den Anzahl der Unternehmen, die es gibt, ist es noch nicht kritisch.
Ja.
Wir waren halt verwöhnt, gerade in der Corona-Zeit und nach der Corona-Zeit wurden sehr viele Unternehmen entsprechend alimentiert. Mhm. Und solche Förderungen, Zuschüsse und so weiter verdecken natürlich mitunter das wahre Bild. Ja.
Das Zombie-Wesen dann irgendwie.
Ja, nein, ich würde diesen Begriff jetzt gar nicht in den Mund nehmen, aber das Thema ist halt einfach so, dass Förderungen und Unterstützungen, Zuschüsse, verlorene Zuschüsse, einfach oft ein Weiterwursteln und nicht eine Strukturreform begünstigen. Ja, die Firmen haben dann letzten Endes die Chance, oft viele haben es dann eben nicht genutzt, zu sagen, aha, mir wird jetzt geholfen, ich mache eine Strukturreform, stelle mich neu auf und starte dann wieder durch. Und dann haben gesagt, ah, passt eh, wir tun so weiter, more of the same. Und wenn dann die Förderungen auslassen und die Wirtschaft dann auch noch die Konjunkturen nachlässt, dann haben wir das Ergebnis. Und natürlich als exportorientiertes Land leiden wir natürlich ganz stark aufgrund der internationalen multiplen Krisen, aber natürlich auch auf die ganzen Handelsbeschränkungen, die immer mehr diskutiert werden, Automobilkrise, Österreich ist ein Automobilzulieferland, etc. Und das setzt sich ja fort. Das ist ja sozusagen, wenn der eine Probleme hat, hat dessen Zulieferant und das endet dann letztendlich beim Bäcker im Ort. Ne?
Genau, du bist zu einer Zeit, 2015 als CFO hier zum KSV gekommen, als die Zinsen historisch tief waren und dann sogar noch unter Null gegangen sind, natürlich nicht auf der Kreditseite. Dann dieser rapide Wiederanstieg. Wie haben die österreichischen Unternehmen deiner Meinung nach diesen Zinsanstieg gemeistert? Waren die gut vorbereitet? Haben die in Treasury viel richtig gemacht oder auch einiges falsch?
Also wir hatten bis zu dieser großen Zinsanstieg beobachtet, dass die Eigenkapitalausstattung immer stärker geworden ist. Also als ich studiert habe, hat man gesagt, naja, 25% Eigenkapital ist schon super. Heute, wir waren immer um die 50 schon. Ja? Also da hat es sich massiv was verändert. Ja? Und daher glaube ich, dass sehr viele Unternehmen sehr wohl auch gut ausgestattet waren, auch mit dem Eigenkapital. Natürlich gibt es Branchen, die sich auf den niedrigen Zinssatz verlassen haben. Ich sage nur
Signa. Hochgeleveraged haben.
Genau, Immobilien hochgeleveraged, genau. Das ist natürlich dann nicht ausgegangen. Ne? Und die Branchen, die halt davon gelebt haben, auch von dieser sehr niedrigen Verzinsung, die hat es natürlich Ärger erwischt, dass jene Branchen, die eigentlich sozusagen dieses Leveraging in diesem Ausmaß nicht betrieben haben.
Neben den Immobilien fällt mir eigentlich kaum jemand ein, der so stark geleveraged hat. Gastronomie vielleicht noch ein bisschen, aber nicht so stark, glaube ich, oder?
Nein, nicht in dem Ausmaß.
Und die Hotellerie und sowas.
Wobei, also natürlich Gastronomie und Hotellerie ist natürlich tendenziell sehr fremdkapitallastig.
Aber nicht geleveraged,
sondern das ist einfach auch aus der Tradition. Und das ist natürlich ein europäisches Problem, dass wir hier keinen wirklichen Kapitalmarkt haben. Jetzt hast du irgendwann gelesen, 80% sind kreditfinanziert und 20% sind Kapitalmarkt. In Amerika ist umgekehrt. Ich glaube, das wäre ein dringendes Thema auf europäischer Union, einen funktionierenden Kapitalmarkt und auch das Vertrauen der Menschen in den Kapitalmarkt zu stärken. Ja.
Wie gerne höre ich das.
Ja. Aber das sage ich dir nicht, um Honig ums Maul zu schließen. Ja, aber das Thema ist auch so, ich muss sagen, ich bin ja auch aus einer Zeit aufgewachsen, wo der Kapitalmarkt sehr kritisch betrachtet wurde. Meine Großeltern haben mir erzählt von den großen Inflationen, wo das Geld verloren ist. Ja. Also meine Großeltern haben diese furchtbare Inflation und auch diese Geldentwertungen nach dem Ersten Weltkrieg erlebt und auch nach dem Zweiten Weltkrieg und waren daher sehr, sehr konservativ und so weiter. Und man hat ein Sparbuch und bevor man einen Kredit aufnimmt, spart man lieber und so weiter. Und wenn man in dieser Tradition erzogen ist, ja, verstehe ich das schon, dass man dann eher vorsichtig ist, was Kapitalmarkt betrifft. Nur mit der heutigen Zeit, also wenn man die letzten 30, 40 Jahre zurückschaut, muss ich sagen, ich erinnere mich noch an der WU, wie die erste Börsenboom in Wien war. Und ich habe mir gesagt, ich nehme mir ein Spiegelgeld und habe damals mit Optionsscheinen und Aktien herumgespielt.
Mitte der 80er, ne?
Ja. Mitte der 80er Jahre. Ich weiß gar nicht mehr, wie die eine Börsenguru von Amerika hieß, der die Wiener...
Jim Rogers, ja.
Jim Rogers, genau, der die Börse wach geküsst hat. Und ich meine, letztendlich, ich habe da auch herumgetan und letztendlich mit Aufs und Abs und am Ende des habe ich gesagt, naja, gut, das Prämien-Sparbuch habe ich in einem Jahr mir erwirtschaftet, aber nicht, na gut, berühmt werde ich dafür nicht.
Ich muss noch kurz was zum Zweiten Weltkrieg sagen, weil es mir immer wieder ein Anliegen ist, was Aktien betrifft. Natürlich, wenn man damals Kriegsanleihen oder irgendwelche anderen Guthaben gehabt, dann waren die auch weg. Und manche Firmen haben den Krieg aber überlebt, sage ich jetzt einmal halt, als Wording, weil mir nichts anderes einfällt. Und das war zumindest irgendwas, dass sich die dann wieder erholen konnten im Boom der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. So, jetzt habe ich den Satz auch noch fertig. Ja, KGV darf ich nicht so gern, hörst du nicht so gern, oder?
Nein, also wie gesagt, es ist halt ein nicht mehr so zeitgemäß und aktueller Begriff, aber KGV ist natürlich KGV bekannt.
Die Abfrage, ne?
Genau.
Bonität und so weiter einzuschätzen. Ich habe wieder weit überzogen, weil es mir so taugt im Gespräch. Das passiert mir gerne. Und ich sage jetzt mal vorab, danke, komm noch zu meiner Abschlussfrage. Was ist das, was dir an dem Job, wie du ihn jetzt täglich ausüben darfst, Spaß macht?
Eine extreme Gestaltungsfreiheit, das extreme Vertrauen unserer Eigentümervertreter in meinen Kollegen und mich. Und dass wir hier wirklich unternehmerisch arbeiten, denken und tun dürfen. Das macht riesig Spaß.
Das klingt doch schön und ist ein wunderbares Schlusswort.
Best Job in Life.
Best Job in Life ist noch einmal eine Überhöhung von diesem wunderschönen Schlusswort in dieser Folge 1 der Season 16 mit dem Hannes Frech vom KSV. An euch da draußen danke fürs Zuhören und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Auch von meiner Seite. Alles Gute in die Zukunft und Optimismus ist angesagt.
Wunderbar.